Seit anderthalb Jahren kennt ein 5000-Seelendorf in Oberbayern nur ein Thema. Warum musste die 23-jährige Hanna sterben? Warum ist sie nach ihrem Clubbesuch im Eiskeller nicht mehr nach Hause gekommen? War es ein Unfall oder hat sie der 20-jährige Hauptverdächtige wirklich aufgrund von sexuellen Motiven umgebracht, so wie es die Staatsanwaltschaft anklagt? Und am Ende des schier nicht aufhören wollenden Prozesses ein wirklicher Skandal, eine geheime Absprache zwischen Staatsanwalt und Vorsitzender Richterin, die das Urteil für die Verteidigung angreifbar machen wird. Ein Fall für Sophie, ein Fall für die Frau, die mir wieder gegenüber sitzt, Staatsanwältin, 30 Jahre alt. Und Sophie, du hast diesen Fall wirklich, wirklich, zumindest aus der Ferne, jeden Tag begleitet, jeden Prozesstag begleitet, weil du auch dich sehr gut auskennst in der Gegend. Du bist da mit aufgewachsen, du hast am Landgericht Traunstein dein Referendariat gemacht. Jetzt kam an diesem heutigen Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, das Urteil.
Das ist richtig.
9 Jahre.
Das hast du jetzt schon so vorweggenommen. Ich wollte ein bisschen Spannung aufbauen, wobei du ja der Profi bist, also füge ich mich dem. Genau, es waren 9 Jahre. Was ich eigentlich sagen wollte, es war ein langer Prozess und das meine ich gar nicht nur im strafrechtlichen Sinne, sondern es war eine lange Zeit. Genau, es war die Nacht vom 2. auf den 3. Oktober. Interessanterweise war ich da auch zu Hause über das lange Wochenende.
2022.
Genau. Und jetzt, am 19. März 2024, ist das Urteil gefallen nach nervenaufreibenden 5 Monaten und ich glaube 34 Prozesstagen. Und es ist sozusagen ein sehr besonderer Abend, deswegen auch für mich heute.
Wir waren heute gemeinsam in einem Café, haben an einem anderen Fall gearbeitet und dann kam die Nachricht eben auf dein Handy. Hast du mit dem Urteil gerechnet, mit den 9 Jahren?
Also was das Strafmaß anbelangt, bin ich nicht überrascht. 9 Jahre, vielleicht müssen wir das dazu sagen.
Jugendstrafrecht.
Genau, klingen jetzt natürlich nicht viel, wenn man sich überlegt, dass der Schuldspruch auf Mord lautete und eigentlich steht dafür die lebenslange Freiheitsstrafe, aber für unsere Hörerinnen und Hörer, es handelt sich hier um einen Heranwachsenden, der Täter ist ein Heranwachsender, das bedeutet, er ist entweder nach Erwachsenen- oder Jugendstrafrecht zu beurteilen oder zu bestrafen und das richtet sich nach seiner persönlichen Entwicklung. Die Gutachter in dem Prozess haben gesagt, Jugendstrafrecht ist hier anzuwenden, deswegen sind es nur in Anführungsstrichen 9 Jahre Jugendstrafe. Was das Strafmaß anbelangt, bin ich also nicht überrascht. Ich war mir, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht immer sicher, ob es eine Verurteilung geben würde.
So, jetzt gehen wir nämlich rein. Also wir haben es jetzt vorweggenommen, er ist verurteilt worden, der mittlerweile jetzt nicht mehr mutmaßliche Täter, sondern jetzt ist es ja der Täter. Ne?
Naja, das auch nicht unbedingt, weil das ist er erst dann, wenn das Urteil rechtskräftig ist und das ist es nicht. Und das wird es auch für eine ganze Weile vermutlich nicht werden.
So, das ist nämlich die Krux, der Grund, warum wir uns den Fall ausgesucht haben. Es ist natürlich ein tragischer Fall, aber er hat sowas Besonderes an sich aus juristischer Sicht, dass wir diesen Fall für uns hergenommen haben. Auch weil er als Beispiel dient, wie es nicht sein sollte, nämlich, dass sich Staatsanwaltschaft und Richter absprechen. Dazu kommen wir noch. Ich will noch mal kurz von vorne anfangen. Du hast gesagt, du warst auch in der Nacht in deiner Heimat in Aschau. Und warum ist der Fall von Anfang an besonders gewesen? Für alle, die den jetzt nicht mitbekommen haben, kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen?
Genau, es ist ein ganz tragischer Fall, wie es ihn wahrscheinlich zigmal in Deutschland gibt. Es ist ein junges Mädchen, das abends nach Hause laufen wollte, von einer Diskothek, die nicht mal 1 Kilometer von ihrem Elternhaus entfernt ist. Beim Elternhaus kam sie aber nie an, sondern sie ist am nächsten Tag, beziehungsweise ihre Leiche ist am nächsten Tag, am nächsten Nachmittag in der Prien einige Kilometer entfernt von ihrem Heimatort gefunden worden.
So, jetzt bist du Staatsanwältin. Und wie ist das für euch? Also kannst du uns mal von vornherein mitnehmen? Diese Leiche wird gefunden von, ich glaube, einem Spaziergänger war das in dem Fall. Und was passiert dann? Aus Krimis kennt man das, dass da ein Anruf bei der Polizei angeht, die Kripo geht los und der Staatsanwalt, die Staatsanwältin, die finden da eigentlich nie statt in solchen Krimis, außer wenn sie die Arroganten, wir finden das immer so witzig, ne?
Wenn sie im Sportcabrio
und sie nicht gerade auf ihrer Yacht sind, also völlig falsche Vorstellungen der Lebensstandard eines solchen Staatsanwaltes, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden. Wie ist es dann für dich? Also wie ist die Rolle, in dem Fall war es ein männlicher Staatsanwalt, wie läuft das alles? Nimm uns mal mit, ist es wie bei Suits, das, die Serie, die wir alle geschaut haben, oder wie ist das?
Nee, es ist natürlich so, in solchen Fällen sind wir von Anfang an mit eingebunden. Das ist nicht in allen Ermittlungsverfahren so. Vieles macht die Polizei auch erstmal alleine, wenn es kleinere Dinge sind. Mhm. Aber sobald eine Leiche mit von der Partie ist, ist auch die Staatsanwaltschaft von Anfang an dabei. Da muss ja vieles werden. Todesermittlungsverfahren eingeleitet, es ist viel zu tun. Wir brauchen die Rechtsmedizin. Aber natürlich die Ermittlungsarbeit in erster Linie übernimmt die Kripo, die MOKO, die Mordkommission, genau genommen, und die haben hier in diesem Fall über Monate und Monate auch wirklich akribische Arbeit geleistet. Es ist ja ein reiner Indizienprozess gewesen. Ein Indizienprozess, wie er im Buche steht, im Endeffekt ganz viel Material für eine Verfilmung und auch für einen Podcast, der sich tatsächlich so mehr diesem True Crime Aspekt widmet. Das wollen wir ja nicht tun. Wir wollen ja so ein bisschen mehr auch die Seite der Justiz oder die Rolle der Justiz beleuchten. Genau, und irgendwann, wenn die MOKO ihre Ermittlungen abgeschlossen hat und ich als Staatsanwältin auch zu der Ansicht gelangt bin, dass ich alles habe, was ich brauche für eine Anklage, weil was ich tue, ich gucke mir das Gesetz an, was sagt der, in dem Fall ist es der 211 StGB, was sagt der, was brauche ich für eine Tatbestandsmäßigkeit, habe ich...
Und was braucht man da alles für?
Der 211 ist witzigerweise ein sehr einfacher Paragraph. Also im Endeffekt geht es nur darum, einen anderen Menschen getötet zu haben vorsätzlich. Und für einen Mord brauchen wir ein Mordmerkmal. Das vielleicht mal an anderer Stelle, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen. Habgier zum Beispiel ist ein Mordmerkmal, und dann muss ich mir überlegen, habe ich genug Beweise dafür? Und wenn ich der Meinung bin, die habe ich, dann fange ich an, meine Anklage zu schreiben.
Du hast gesagt, wir sind kein True Crime Podcast, aber trotzdem ist es für den Fall wichtig, kurz auf den mutmaßlichen Täter einzugehen. Denn bei der ganzen Berichterstattung ging es eigentlich nur darum, war es ein Unfall oder war es Mord? Und wenn es Mord war, dann haben wir den Täter. Kannst du das nochmal kurz erklären, wer er ist und warum die Verteidigungslinie die ganze Zeit war, es war halt ein Unfall.
Genau, ist ein junger Mann auch da aus meinem Heimatort, der im Endeffekt kein großes Verhältnis zu seinem Opfer hatte, der aber durch verschiedene Dinge aufgefallen ist. Er ist eben zur Tatzeit da bei uns im Ort gejoggt.
Und Tatzeit ist halt in dem Fall
halb drei Uhr morgens,
also eine komische Zeit, um zu joggen.
Ja, will ich gar nicht bewerten, wahrscheinlich für die meisten, ja. Und man hat später im Rahmen der Durchsuchung bei ihm auch Material gefunden, Pornos, die Nekrophilie, die Tötungsfantasien.
Nekrophilie ist Sex mit Leichen.
Genau, beinhalteten. Also es gibt einfach eine ganze Reihe von Indizien, und natürlich können sich die richtige Anzahl und die richtige Art von Indizien auch zu einer Beweislage verdichten, die ein Gericht als ausreichend erachtet für eine Verurteilung. Und das war in diesem Fall so.
Das war in diesem Fall so. Wir sind jetzt ja in deiner Rolle als Staatsanwältin, und dann kommt die Polizei, die MOPO, und sagt
MOKO,
Morgenpost, die Mordkommission, und sagt: Frau Staatsanwältin, wir haben hier einen, das ist die Faktenlage. Und dann ist es ja immer so, aus Krimis heißt es dann, wir führen den Gefangenen dem Haftrichter vor. Ist das in dem Fall auch so, oder wie ist es in Krimis und in der Wahrheit?
Ja, das ist tatsächlich so. Also die Polizei kann jemanden vorläufig festnehmen, das können sie auf eigene Entscheidung hin, auf eigene Veranlassung hin. Dazu brauchen sie mich erstmal nicht und auch keinen Richter. Vorläufig festnehmen kann man jemanden allerdings nur für ein paar Stunden.
24. Oder 48.
Genau, also wenn er jetzt, er ist irgendwann im November dann festgenommen worden, ich weiß gar nicht genau, welcher Tag, sagen wir am 21., dann muss er am 22. dem Haftrichter vorgeführt werden. Dazu braucht man mich tatsächlich dann auch, weil ich muss einen Haftbefehlsantrag stellen. Und der Richter, der Ermittlungsrichter wird dann darüber entscheiden, ob der Haftbefehl erlassen wird oder nicht. Das ist in seinem Fall passiert.
Genau. Dann sitzt er da drin und das ist ja wirklich grausam für die Eltern. Der hat bis zum heutigen Tag nichts gesagt, dieser Sebastian.
Der saß. Ja, wobei ich finde, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Für Hannas Eltern ist das noch viel grausamer. Also
ich meinte, ich habe aus ihrer Perspektive gesprochen.
Ach so. Okay, ich dachte, du meinst jetzt für seine Eltern.
Nein, für die Eltern von Hannah, weil der ist heute zu 9 Jahren verurteilt worden, aber es gab kein Geständnis. Er hat nichts gesagt. Er hat den ganzen Prozess über kein einziges Wort gesagt. Die Verteidigung hat gesagt, es war ein Unfall. Aber da ist er nun in Untersuchungshaft und da hat er aber anscheinend Täterwissen bewiesen, bevor er dann endgültig geschwiegen hat.
Genau, also eins der Indizien in dem Prozess war ja die Aussage eines Mitgefangenen in der Untersuchungshaft, der aussagte vor Gericht, dass der Täter, der Angeklagte, ihm gegenüber ein Geständnis abgelegt hätte, habe sie eben umgebracht.
Why is it that with sparkling water, I'm always playing guessing games with what flavor I'm drinking? Is it citrus? Is it aluminum can flavored? Not sure. Sparkling ice, though, they really mean flavor. Like in-your-face flavor. Orange mango, black raspberry. Don't even get me started on the strawberry lemonade. Kiwi strawberry slid right into my taste buds' DMs last night and let them know who's boss. No subtleties there and no sugar either. But it does have vitamins and antioxidants. Find sparkling ice at a major grocery store or club retailer near you. Sparkling ice. Anything but subtle.
This episode is supported by FX's Clipped, the scandalous story of the 2014 Clippers owner's racist remarks captured on tape and heard around the world. The series charts the tape's impact on a dysfunctional basketball organization striving to win against their reputation as the most cursed team in the league. Starring Lawrence Fishburne, Jackie Weaver, Cleopatra Coleman, and Ed O'Neill. FX's Clipped, streaming June 4th, only on Hulu.
So, dann sitzt er in Untersuchungshaft und wie geht's dann weiter? Weil dann irgendwann beginnt der Prozess und dann beginnt ja vor allen Dingen auch deine Arbeit, oder? Zwischen Untersuchungshaft und Prozessbeginn.
Die beginnt schon vor der Untersuchungshaft. Also in Untersuchungshaft genommen werden kann jemand zu jedem Zeitpunkt im Endeffekt, ja. Also die Staatsanwaltschaft war ja schon ab Tag 1 involviert und er kam ja erst später dann in Untersuchungshaft, genau. Aber es gibt für uns gewisse Fristen, die wir einhalten müssen. Also ab dem Tag der Inhaftierung haben wir 6 Monate Zeit, um die Anklage auf den Weg zu bringen. Nicht nur um die Anklage auf den Weg zu bringen, sondern auch um einen ersten Prozesstag abzuhalten. Wenn das nicht passiert, dann müssen die Akten dem Oberlandesgericht vorgelegt werden, das dann darüber entscheidet, ob die Untersuchungshaft weiter verhältnismäßig ist, weil wir können natürlich nicht riskieren, dass Leute Jahre und Jahre in Untersuchungshaft sitzen. Am Ende scheitert der Prozess an was auch immer. Es muss da, also es gibt da ein gewisses Beschleunigungsgebot, was Haftsachen anbelangt. Ich schreibe meine Anklage. Ich schicke die ans Gericht. Das Gericht prüft dann, ob die Anklage zur Hauptverhandlung zugelassen werden kann, ob sie hinreichend bestimmt ist. Da gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt sein müssen, ob tatsächlich auch die Aktenlage das überhaupt wiedergibt, was ich als Sachverhalt darstelle. Wenn das Gericht zu der Auffassung gelangt, dem ist so, dann wird das Hauptverfahren eröffnet. Das Gericht terminiert, der Prozess beginnt.
Der Prozess beginnt, es waren 34 Prozesstage, 34 Verhandlungstage, die für die Eltern von Hannah sicherlich schwer zu verdauen waren, weil es eben, wie du gesagt hast, ein Indizienprozess war. Das heißt, es gab keine eindeutigen Beweise. Magst du nochmal kurz für alle erklären, was denn der Unterschied zwischen Beweisen und Indizien?
Ein Beweismittel ist stärker von der Gewichtung her. Ich persönlich mache ich ja viel Sexualstrafrecht und da ist es ja leider, das liegt in der Natur der Sache oft so, dass man nur ein einziges Beweismittel hat, nämlich die Zeugenaussage der Geschädigten oder des Geschädigten. Und ist diese Aussage verlässlich? Also erachte ich den Zeugen als glaubwürdig und seine Aussage als glaubhaft? Dann kann ein solches einziges Beweismittel schon Grundlage einer Verurteilung sein, während das bei einem Indiz nicht möglich ist. Das ist zu wenig im Endeffekt, ja. Aber das hatten wir ja vorher schon, die ausreichende Anzahl an Indizien und auch die Art eines Indizes kann natürlich doch durchaus dazu führen, dass es in der Summe dann ausreicht. Mhm. Das hängt aber vom Einzelfall ab.
Jetzt bleiben wir bei diesem Fall. Ich habe es gesagt, du hast den Fall total eng begleitet. Du hast alles dazu durchgelesen, du hast versucht, alte Kollegen, die noch näher dran waren, auch zu fragen, was die davon halten.
Die mir natürlich nichts gesagt haben.
Die dir nichts gesagt haben. Und ich weiß noch, zwischendrin, irgendwann mal, das tut, die sprechen den frei. Das reicht nicht.
Ja, das sind zu wenig Indizien. Ich möchte gar nicht sagen befürchtet, weil ich will gar keine persönliche Wertung da reinbringen. Das, genau, das Gefühl hatte ich, weil es zeitweise eben doch sehr dürftig aussah. Ich meine, ist es immer noch, ja.
Was waren denn das alles für Indizien? Lass uns mal wirklich zum Prozess gehen. Was waren das für Indizien, die da aufgekommen sind?
Jetzt machen wir doch einen auf True Crime Podcast.
Naja, nee, es ist ja wirklich dein täglich Brot. Und wir versuchen gerade herauszufinden, wie diese dünne Beweislage, wir haben gerade gelernt, es waren Indizien, also sehr, 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 sehr dünne Beweise, letztendlich zu einem Höchstjugendstrafmaß geführt haben von fast oder von 9 Jahren. Das ist ja fast die Höchststrafe. Wie kann das denn sein? Es sind nur Indizien, aber es ist dann trotzdem, ist er schuldig gesprochen worden fürs Erste. Nimm uns mal mit, was waren das für Indizien, die dann da zum Schluss dazu geführt haben?
Genau, einmal natürlich seine Anwesenheit. Vielleicht nicht unbedingt am Tatort, aber um den Tatort. Also man hat ihn ein paar Minuten vor der Tat, hat man ihn ganz in der Nähe joggen sehen. Man hat pornografisches Material bei ihm gefunden. Das hatte ich ja auch schon gesagt, von sehr besonderer Art.
Muss man sagen, 18 Stunden vorher.
Ich glaube, es waren 84 oder so.
Oder 84 Stunden.
Hatte er sich eben das letzte Video angesehen, auf dem eine Leiche vergewaltigt wird.
Eine blonde Leiche.
Ach ja, ich glaube, ja, der Titel war irgendwie Blonde Girl Get Strangled. Ja, ja.
Also Blonde Girl Get Strangled and Fucked.
Wenn du es jetzt so plastisch ausdrücken möchtest, ich glaube, so ungefähr war der Titel ganz genau. Da dazu kam, dass er als, sagen wir, Täter geeignet erscheint, ein Einzelgänger, der bislang keine Freundin hatte, wohl auch keine sexuellen Kontakte, also jemand, der, würde man meinen, vielleicht eher dazu tendieren würde, zu einem solch drastischen Schritt zu greifen, um die Art von sexueller Erfüllung dann zu erlangen, wobei ich auch das gar nicht bewerten möchte. Es ist einfach nur eine Feststellung. Und es gab eine Freundin, der gegenüber er gestanden haben soll, dass er Hannah umgebracht hat. Es gab einen Mithäftling, dem gegenüber er das gestanden hat. Das sind natürlich, wenn man das einzeln betrachtet, keine Dinge, die ausreichen, nur weil jemand in der Nähe des Tatorts war. Nur weil er vielleicht im Spaß oder um sich selbst als Macker in der JVA darzustellen etwas gesagt hat, das nicht stimmt. Das alleine reicht nicht. Aber wenn man jetzt alles nebeneinander stellt, genau, ergibt sich doch ein Bild, das einen so ein bisschen daran zweifeln lässt, ob es, weil das hat der Prozess ja wohl doch ergeben, es war kein Unfall. Es lässt einen also daran zweifeln. Es gibt da diesen jungen Mann, der erfüllt all diese Dinge. Ist es so wahrscheinlich, dass es ein ganz anderer war, der überhaupt nicht auf dem Schirm der Kriminalbeamten aufgetaucht ist? Es mag alles sein. Ich weiß es nicht. Wir wissen, niemand weiß es.
Aber es ist ja trotzdem so, ne? Du bist ja Staatsanwältin und die Staatsanwältin, der Staatsanwalt in dem Fall, der klagt das an. Das kommt zum Prozess, weil der das sieht und sagt, das reicht mir. Wir glauben, der war das, deshalb kommt es zum Prozess. Und der hatte auch, der Staatsanwalt hat ja 10 Jahre, glaube ich, gefordert.
9,5
Jahre gefordert. Hätte dir das als Staatsanwältin, hättest du dich genauso entschieden? mit all den Indizien, die man jetzt heute hat? Oder hättest du da gezweifelt und hättest du in Frage?
Das mag ich nicht bewerten, das kann ich nicht beantworten, weil ich den Prozess nicht verfolgt habe. Ich war nicht dabei, ich habe keine 34 Prozesstage dort gesessen und mir alles angehört. Ich habe nur Zeitungsartikel gelesen. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Ich kann vielleicht nur eines dazu sagen. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland ist keine Staatsanwaltschaft wie in den USA. Wir sind nicht die, die auf Teufel komm raus jemanden ins Gefängnis bringen wollen. Nein. Mir passiert das oft genug. Wir waren ja gerade dabei, Sexualdelikte sind sowieso sehr besonders. Ich habe das angeklagt, ja. Ich habe die Anklage geschrieben, stundenlang. Und trotzdem sitze ich am Ende im Gerichtssaal und denke mir, es reicht nicht. Nein. Es reicht nicht. Vielleicht glaube ich ihr auch nicht oder ihm, wer auch immer das Opfer ist. Und deswegen beantrage ich einen Freispruch. Und das tue ich dann hoch erhobenen Hauptes. Manchmal ist es so. Deswegen vertraue ich drauf, dass da in dem Fall das beantragt hat, woran er geglaubt hat nach 34 Prozesstagen. Und es gibt genug Indizien. Es gibt einen Hydromechaniker, der sehr überzeugend, wie ich auch nur gelesen habe, dargestellt hat, wieso es kein Unfall war aufgrund ihres Verletzungsbildes. Beidseitige Schulterbrüche, verschiedene Wunden am Kopf. Tja, wer soll es dann gewesen sein, wenn nicht er?
So, bis jetzt ist es ein ganz normaler True Crime Podcast. Wir haben Fall nacherzählt. Und jetzt, genau jetzt, kommt der Twist. Kommt der Justizskandal. Denn als wäre das nicht schon genug der Dramatik, macht der Staatsanwaltschaft mit der vorsitzenden Richterin, macht er was, was verboten ist, zu Recht auch. Sie schreiben sich nämlich E-Mails. Das ist nicht verboten.
Also wollte ich gerade sagen, das kann man durchaus
aber
machen.
Aber der Inhalt war bekannt und verboten und vermutlich auch der Grund, und die Verteidigung hat es jetzt schon angedeutet, sie gehen in Revision. Was ist da passiert in dieser E-Mail?
Genau, es gab einen Austausch zwischen der Vorsitzenden und dem Staatsanwalt, was den Schuldspruch anbelangt. Also es ging darum, wie man das Geschehen rechtlich bewertet. Ist es, das müssen wir ja immer, wir können ja nicht einfach nur sagen, da ist jemand umgekommen, wir sperren den mal weg, sondern habe ich ja vorhin schon erklärt, wir müssen prüfen, ob die Tatbestandsmerkmale erfüllt sind. Und hier ging es vor allem darum, ob es ein Mord ist und welches Mordmerkmal erfüllt ist. Und die beiden haben sich darüber ausgetauscht, dass sie wohl beide, und das war auch noch vor der Aussage dieses Hydromechanikers beispielsweise, von dem ich gerade gesprochen habe, also zu einem Zeitpunkt, als nicht klar war, was am Ende rauskommen wird, da hat man sich darüber ausgetauscht, dass es wohl als gefährliche Körperverletzung und Mord aufgrund von Verdeckungsabsicht zur Verdeckung einer anderen Straftat zu werten ist.
Um es mal kurz aufzudröseln, was hat dieser Hydromechaniker genau gemacht? Der hat bewiesen oder hat Beweise vorgelegt, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern wirklich um einen Mord handeln musste. Aufgrund welcher Aussage, welcher Beweise? Was hat er herausgefunden, dass es kein Unfall sein konnte?
Also rein jetzt vom Systematischen her ist, also seine Aussage, die Aussage des Sachverständigen ist das Beweismittel. Und er selbst hat ausgesagt, was ich eben so ein bisschen versucht habe zu schildern, dass das Verletzungsbild eben nicht zu einem Unfall passt. Diese Brüche, diese Verletzungen am Kopf, dass die nicht dadurch, das haben wir glaube ich auch noch gar nicht gesagt, dadurch passiert sind, also er hat sie in den Fluss geworfen, sie ist ja im Fluss gefunden worden. Und die Version der Verteidigung, zur Verteidigung wollen wir vielleicht gleich auch noch kurz zwei Worte sagen, war ja, die ist da reingefallen oder wie auch immer und hat sich die Verletzungen dann durch das Treiben in dem Fluss, der zu dem Zeitpunkt Hochwasser hatte, ja, zugezogen. Und dieser Hydromechaniker, der die Strecke abgegangen ist, der Gutachten der Rechtsmedizin alles studiert hat, der die Drohnenaufnahmen gesichtet hat, der hat gesagt, es ist nicht möglich, dass die Verletzungen davon stammen und schon gar nicht bei einem Fluss, der solches Hochwasser hat, weil die Regel ist, je höher das Wasser, desto weniger Verletzungen. Genau.
Und ich kann mich auch noch erinnern, wie gesagt, das ist nicht groß, dieses Dorf. Und als du das zum ersten Mal gehört hast, meintest du, da fällt keiner rein in diesen Bärbach, oder wie der heißt, ne, der dann in der Prien endet.
Genau, ich kenne den Weg ja auch ziemlich gut aus familiären Gründen und ich konnte es mir zumindest schwer vorstellen. Es ist, sag niemals nie, aber ich konnte es mir nur sehr schwer vorstellen, zumal sie ja, es gibt ja Videoaufnahmen, wie sie den Eiskeller, den Club verlässt. Sie ist nicht getorkelt oder war irgendwie nicht in der Lage, sich zu beherrschen, ja.
Jetzt sind wir aber nochmal ganz wichtig bei der Mail zwischen Staatsanwalt und Richterin. Kannst du nochmal erklären, warum das so ein Riesenskandal ist? Weil als ich das zum allerersten Mal gelesen habe, Justizskandal, und dann habe ich mir das so durchgelesen und dachte, okay, der Richter hat oder die Richterin hat mit dem Staatsanwalt per Mail korrespondiert. Warum ist das so krass? Also warum ist das der Grund, warum die jetzt in Revision gehen und vermutlich Recht bekommen werden?
Das wissen wir nicht, das will ich auch gar nicht so sagen, ehrlich gesagt. Grund ist das Besorgnis der Befangenheit, so heißt das bei uns. Ein Richter ist nämlich abzulehnen, wenn Besorgnis zur Befangenheit besteht. Und Befangenheit bedeutet eben, dass man den Eindruck gewinnt, dass jemand schon vor Ende der Beweisaufnahme
sein Urteil gefällt hat.
Und wenn da ein Schuldspruch diskutiert wird, wie ist das zu werten? Ist es ein Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat? Dann steht ja so ein bisschen im Raum, wir werden den verurteilen, obwohl die Beweisaufnahme noch gar nicht zum Ende gelangt ist. Und das ist natürlich schwierig. Ja. Weswegen die Verteidigung allen voran.
Ganz kurz, bevor du das kommst. Ich weiß nicht, ob das, obwohl es verboten ist, ab und an vorkommt, dass man das macht, dass man sich austauscht, das, keine Ahnung. Aber warum ist denn diese Mail rausgekommen? Also wie konnte das dann an die Öffentlichkeit kommen? Weil die Absender und der Empfänger, die hatten ganz bestimmt kein Interesse, dass das rauskommt.
Das stimmt. Die sind in den Akten aufgetaucht, die Mails. Wahrscheinlich war es einfach ein Versehen, dass die da reingelangt sind.
So, jetzt sind die aber in die Hände gekommen von einer sehr bekannten Verteidigerin, ne, die wirklich... Also die war der heimliche, wenn es sowas gibt, in so einem Kontext der heimliche Star der Verhandlung.
Nee, das will ich gar nicht so. Also das möchte ich so bitte nicht sagen.
Dann zitiere ich nur die Richterin, die auch im Urteilsspruch nochmal die Verteidigung gerügt hat und meinte, dass es ihre klare Absicht war, mit medialem Werkzeug Druck auf die Richterin aufzuführen.
Genau, und das gerade macht sie aber in meinen Augen nicht zum Star. Ich finde, das ist auch nicht die Aufgabe eines Verteidigers, der ja Organ der Rechtspflege ist. Aber sie ist eine sehr bekannte Strafverteidigerin, das stimmt. Und zwar bekannt ist sie des Falls Genditzki wegen, den wir vielleicht auch nochmal besprechen wollen. Das ist ja ein ganz berühmtes Wiederaufnahmeverfahren, auch in München, auch ein Justizskandal in Bayern. Und die ist dann auch erst im Laufe des Prozesses hinzugezogen worden als weitere Verteidigerin. Und die hat angesichts dieses E-Mail-Austausches eben einen Befangenheitsantrag gestellt. Das ist jetzt gar nichts Ungewöhnliches, ehrlich gesagt. Das passiert ganz häufig, dass Verteidiger Befangenheitsanträge gegen Richter stellen, aus allen möglichen Gründen. Und in aller Regel werden die abgelehnt.
Hier auch.
Und zwar mit der Begründung, das fand ich ganz interessant, man habe ja nicht über den Schuldspruch diskutiert, sondern man habe darüber diskutiert oder sich ausgetauscht, ob es einen rechtlichen Hinweis geben muss. Und das wiederum ist zulässig. Also das kenne ich auch so.
Erklär das bitte nochmal kurz mit rechtlichem Hinweis. Und
genau, also ein rechtlicher Hinweis erfolgt immer dann, wenn die rechtliche Würdigung, die am Ende...
Was ist eine rechtliche Würdigung?
Ich hau dir auf die Birne. Die rechtliche Würdigung ist Körperverletzung.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters. And what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble. With exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder.
Wenn die rechtliche Würdigung im Urteil von der rechtlichen Würdigung in der Anklageschrift abweichen wird.
Um es plastisch zu machen, der Staatsanwalt schreibt in der Anklage
Körperverletzung. So, dann kommt aber raus, ich habe dich nicht nur mit der Faust gehauen, sondern ich habe dich mit einem Hammer gehauen. Mhm. Dann haben wir nicht nur eine einfache Körperverletzung, sondern dann haben wir eine gefährliche Körperverletzung. Das ist ein anderer Paragraph. Mhm. Und dann würde das Gericht, auch auf meine Anregung hin, einen Hinweis, einen rechtlichen Hinweis erteilen, dass nicht nur eine Verurteilung wegen einfacher Körperverletzung in Betracht kommt, sondern auch eine wegen gefährlicher Körperverletzung.
Also diese Korrespondenz, die wäre legal.
Genau, weil es ist tatsächlich wichtig, dass man dem Angeklagten mitteilt, ey, da kommt vielleicht noch mehr auf dich zu. Oder da kommt was anderes auf dich zu, als wir erst gesagt haben.
Und deshalb ist dieser Vorwurf der Befangenheit abgelehnt worden, wenn man die Argumentation vorgebracht hat.
Genau, also es war dann ja ein anderer Richter, eine andere Kammer, die darüber entschieden hat, über den Befangenheitsantrag. Und die haben das eben so gewertet. Die haben gesagt, es war gar nicht, man hat gar nicht über den Schuldspruch diskutiert, sondern man hat über einen rechtlichen Hinweis diskutiert. Und das kann die Staatsanwaltschaft anregen. Und deswegen ist es völlig unbedenklich und zeigt überhaupt nicht, dass das Gericht sein Urteil quasi schon geschrieben hat.
Und wie hast du das eingeschätzt? Weil in der öffentlichen Berichterstattung ist ja wirklich von einem Justizskandal gesprochen worden.
Mich hat es erstmal nicht überrascht, dass sie das gehalten haben oder den Antrag abgelehnt haben. Ich fand es tatsächlich relativ smart, weil unabhängig davon, ob jetzt über einen rechtlichen Hinweis oder einen Schuldspruch diskutiert wurde, wäre die Konsequenz, diesem Antrag stattzugeben, gewesen, der Prozess platzt. Nach, und zu dem Zeitpunkt waren es ja schon, ich weiß nicht, 30 Verhandlungstage. Man hätte von vorne anfangen müssen. Die Verteidigung, Frau Rick, die werden in Revision gehen.
Haben sie schon angekündigt, ja.
Genau, vermutlich ist gerade schon die Revision eingegangen. Man hat da nicht besonders viel Zeit. Dann geht es zum Bundesgerichtshof. Es kann gut sein, dass sie das aufheben, das Urteil. Unter anderem, weil
deshalb, ja,
diesem Befangenheitsantrag hätte stattgegeben werden müssen. Ja. Das kann gut sein, das weiß ich nicht. Mal sehen, was die obersten Richter entscheiden. Aber die wären sowieso in Revision gegangen. So ein Urteil wird nie akzeptiert von der Verteidigung. Die haben von Anfang an auf Freispruch verhandelt, die haben auf Freispruch plädiert, die hätten das nie akzeptiert. Und es passieren Dinge. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele landgerichtliche Urteile aufgehoben werden vom BGH. Nicht, weil der BGH der Meinung ist, der ist unschuldig und dabei ist er verurteilt worden, sondern weil der BGH einen Fehler findet. Die Öffentlichkeit ist nicht rechtzeitig wiederhergestellt worden. Es gibt tausend Gründe, wieso so ein Urteil aufgehoben werden kann. Es wäre also sowieso zum BGH gegangen. Hätte der das dann aufgehoben, hätte man sowieso von vorne beginnen müssen. Und dadurch, dass sie diesen Befangenheitsantrag abgelehnt haben, haben sie sich zumindest diese eine Runde
gespart,
weißt du? Wir versuchen es wenigstens mal zu Ende zu bringen. Wenn es aufgehoben werden muss, mei, dann müssen wir von vorne anfangen. Aber wir haben uns diesen einen Loop gespart. Und allein Hannas Eltern wegen, denke ich, ist es zumindest eine nachvollziehbare Entscheidung.
Jetzt müssen wir aber wirklich wichtig sagen, selbst wenn der BGH jetzt sagt, okay, wir geben der Revision statt. Es wird nochmal der Fall neu aufgerollt. Das heißt nicht, dass er freigesprochen ist. Das heißt einzig und allein, dass der Prozess von vorne wieder beginnt. Das ist ja schrecklich.
Das ist ganz, ganz schrecklich, ja, vor allem für die Angehörigen. Aber dann steht der Zähler quasi wieder auf Null.
Das ist echt ermüdend, also vor allen Dingen für die Hinterbliebenen.
Tja, wie gesagt, also ich erlebe das ganz häufig. Ich will jetzt nicht, um Gottes Willen. Ich verhandle immer in einem Superlandgericht, aber es passiert eben ab und an. Und es gibt auch Fälle, da fängt man nicht zum zweiten Mal von vorne an, sondern man fängt auch zum dritten Mal von vorne an. Unser BGH ist sehr streng und gerade in solchen Fällen, in denen es so eine aufwendige Beweisaufnahme ist und in denen es eine Verteidigung gibt, die ja, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, schon allen Beteiligten auch das Leben schwer macht. Mhm. Also vor allem Frau Rick, die, glaube ich ja, und deswegen verstehe ich, dass du vorhin Star gesagt hast, die sich ja gerne inszeniert.
Man muss sagen, ne, ich bin Medientyp, ich bin Radiomoderator, ich verfolge die Medien und da, deshalb kann ich ihr das Prädikat verleihen, zweifelhafter Star, weil man so viel von ihr mitbekommen hat. Also um die Schleife ganz kurz zu drehen, es war eben die Verteidigerin, die einen überführten Mörder, in Anführungszeichen, wieder aus dem Badewannenmörder aus München, aus dem Gefängnis geholt hat, weil sie nachweisen konnte, der ist 12 Jahre unschuldig im Gefängnis gesessen. Dann hat sie genau diesen Typen, mitgenommen zum Prozess, hat ihn hinten auf die Bank gesetzt. Die Medien haben das natürlich mitbekommen, dass der da ist. Und dann ist natürlich die Schleife gedreht worden, okay, die will allen damit sagen, hey, das passiert, wenn man unschuldig jemanden ins Gefängnis steckt. Der kann 12 Jahre drin sein und nach 12 Jahren kann rauskommen. Dass das gar nicht wahr. Es war ziemlich offensichtlich, was sie damit bezwecken wollte. Trotzdem sind wir Medien darauf angesprungen. Und das ist ja etwas, was man eigentlich so Showprozesse nur aus Amerika kennt. Und deshalb habe ich gesagt, ein Star in ganz großen Anführungszeichen.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich wollte eben nur so ein bisschen vorsichtig korrigierend eingreifen, wie ich das ja manchmal.
Wie du das sehr gerne tust.
Wie ich das manchmal mache, damit unsere Hörerinnen und Hörer das nicht falsch verstehen.
Kommen wir zum Fazit. Wir haben es gehört, du kommst aus der Gegend, du kennst den Eiskeller, du bist vertraut mit den Umgebungen, du kennst teilweise auch die Leute, die das mit verhandelt haben. Wie ist es dein Fazit zu all dem?
Das muss man, glaube ich, teilen. Mein Fazit als Mensch ist, dass ich nach wie vor wahnsinnig betroffen bin angesichts dieser Tragödie, die da so mein Heimatort-Idyll ereilt hat, dass ich ein wahnsinniges Mitgefühl für die Familie habe, vielleicht auch für beide Familien. Ich meine, das ist natürlich auch Eltern des Täters zu sein, ist in dem Fall ja nicht schön. Du kannst dir vorstellen, auch wie das ist in so einem kleinen Ort. Und dass ich wünschte, dass dieses Mädchen das ein ganzes Leben noch vor sich hätte, dass sie noch hier wäre, dass sie vielleicht ein paar Minuten später nach Hause gegangen wäre, wie das immer so ist. Mein berufliches Fazit ist, dass ich immer wieder erstaunt bin, was es doch für Fallkonstellationen gibt bei uns in der Justiz. Es hat ja eben gerade durch diesen Austausch mit dem Gericht hier nochmal so einen Aufreger zum Prozessende gegeben. Und ich bin wahnsinnig gespannt. Ich bin wahnsinnig gespannt, was der Bundesgerichtshof daraus machen wird, ob er es halten wird oder nicht. Und vielleicht sprechen wir auch nochmal drüber, wenn wir uns darüber im Klaren sind.
Und deine Einschätzung, war der das oder war der das nicht?
Du stellst manchmal so unmögliche Fragen. Ich, sowohl die Staatsanwaltschaft als auch das Landgericht Traunstein, sind zu der Überzeugung gelangt, dass er es war. Und ich bin der Meinung, dass man sich auf deren Urteil verlassen kann. So viel sage ich vielleicht.
Wenn es nicht so mit Jura wird, dann vielleicht ein Job in der Diplomatie. Danke, Sophie.
Danke, Julian.
Fall für Sophie ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.